Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Der Maschinen- und Anlagenbau ist der zweitgrößte Industriezweig in Deutschland nach der Autobranche und bezeichnet sich selbst gerne als Rückgrat der deutschen Wirtschaft, was insofern durchaus stimmt, weil die Branche mehr als 1 Million Beschäftigte aufweist. Die Maschinenbauer sind stark exportorientiert und damit abhängig von einem florierenden freien Welthandel. Doch genau das ist derzeit gar nicht gegeben. Wie sehr spürt das die Branche? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus auf eine Studie eingehen über Entwicklungs- und Forschungsausgaben internationaler Konzerne und uns mit der britischen Großbank HSBC beschäftigen werden, die heute ihre Halbjahresbilanz vorlegte. Und kurz davor trat doch glatt der Chef zurück. Erleben wir auch nicht alle Tage. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. In den frühen Morgenstunden, da schwante vielen Anlegern in Deutschland schon nichts Gutes, als der Handel an den Börsen in Asien und Australien begann und sich zeigte, weiterhin dominieren die roten Vorzeichen bei den Leitindizes der großen Börsenplätze. Rot als Zeichen sinkender Kurse. In unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße ich jetzt Konrad Busen mit dem Blick auf das Handelsgeschehen bisher. Herr Busen, wie sieht es denn in Frankfurt nun aus? Setzt sich die Verkaufswelle vom vergangenen Freitag heute fort? Bis jetzt jedenfalls?
Ja, der DAX, der deutsche Aktienindex, verliert noch einmal 1,5%. Er fällt auf im Moment 11.691 Punkte.
Was verdirbt denn da die Stimmung der Anleger so gründlich und so grundsätzlich?
Es ist die Kehrtwende des Donald Trump im Streit mit China und die Reaktion Chinas darauf. Ende vergangener Woche hatte der US-Präsident angekündigt, ab September alle Einfuhren aus China mit Zöllen zu belegen. Nun passiert in China Folgendes. Die Notenbank, die Bank des chinesischen Volkes in Peking, erlaubt zum ersten Mal seit 11 Jahren, dass der Dollar mehr als 7 Yuan wert sein darf. Also eine lange nicht gesehene Abwertung der chinesischen Währung. Klingt nach Währungsmanipulation, vielleicht ist es das auch. Jedenfalls diskutiert die Börse jetzt, ob aus dem Streit zwischen USA und China über Handelsfragen ein Währungsstreit wird. Ob China anfängt, die Währung als Machtmittel in diesem Streit einzusetzen. Holger Bahr ist der Experte, einer der Experten für volkswirtschaftliche Themen bei der DK Bank, der Fondsgesellschaft der Sparkassen. Herr Bahr, was meinen Sie?
Also die 7 hat jetzt ziemlich lange gestanden und auch in den letzten Wochen ganz gut gestanden. Und aller Voraussicht nach ist es einfach nur erst einmal ein ganz, ganz entschiedenes Signal der Chinesen, sich eben nicht alles gefallen zu lassen und dann eben auch mal diese psychologisch wichtige Marke durchbrechen zu lassen. Die Bewegung des letzten Tages war so außergewöhnlich groß nicht. Aber darüber dürfen Märkte reden und das ist sicherlich etwas, was den Chinesen einfach nur als Signal dient. Wir lassen uns das hier nicht so ein weiteres gefallen.
Hier bei uns in Europa, da bestimmt der Markt, wie viel Euro und Dollar gegeneinander wert sind, zu welchem Preis unsere Währung gehandelt wird. In China setzt jeden Morgen die Notenbank eine Schwankungsbreite fest und sagt, innerhalb dieser Schwankungsbreite darf nur der Yuan gegenüber Dollar oder auch gegenüber Euro schwanken, ist doch eigentlich schon ganz schön manipulativ.
Also es ist keine frei konvertible Währung. Ja, so weit ist China noch nicht. Das wird auch noch einige Zeit dauern. Aber man muss eben berücksichtigen, dass ein Hauptziel der Chinesen in den letzten Monaten und Jahren war, den gesamten Wechselkurskorb, den gesamten Außenhandel und Außenwert eben recht stabil zu halten. Und das ist ihnen gelungen, sodass hier kein großer Trend drin war, der sehr manipulativen Charakter nahelegen würde. Und vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass die Chinesen insgesamt eine ausgeglichene Leistungsbilanz haben, muss man sagen, die chinesische Währung ist im Moment weder über- noch unterbewertet, eher unauffällig neutral.
Trotzdem, Sie haben angedeutet in Ihrer ersten Antwort, die Chinesen wollen etwas sagen. Wollen Sie auch sagen, wir haben keine Hoffnung mehr, dass es mit den USA zu einem Frieden im Handelsstreit kommt?
Nein, es ist einfach ein Reflex darauf, dass sie aus ihrer Sicht kein richtiges Vertrauen zu dem Verhandlungspartner des US-Präsidenten haben. Ich gehe nicht davon aus, dass sie die Währung hier deutlich 10, 12, 15% weiter abwerten lassen. Das nicht. Das hat auch Probleme dann für den gesamten asiatischen Raum in der Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit. Aber es ist einfach nur eben eine Maßnahme, die andeutet, wir können jenseits von Zöllen, können, wenn wir wollen, mit der Währung. Wir können auch, was Sie ja angekündigt haben, Agrarimporte stoppen und damit letztendlich auch den Amerikanern, auch Trump-Wählern, wehtun.
Die Notenbank gibt ein Statement raus, zeitgleich zu dem, was heute Morgen, was die Abwertung des Yuan betrifft, entschieden worden ist. Sie sagt, das habe mit dem Einfluss von Faktoren wie Unilateralismus, protektionistische Handelsmaßnahmen und der Erwartung von Zöllen gegen China zu tun. Ist das eher so etwas wie Jerome Powell, der Chef der Federal Reserve, der Notenbank der USA, der sagt, naja, die Handelspolitik, die hat nun mal Folgen für die Währung, wir müssen da was machen? Oder ist das tatsächlich ein Wink mit dem großen Zaunfall?
Also in diesem Moment ist es natürlich sehr, sehr schwierig, immer einzuschätzen, was tatsächlich hinter verschlossenen Türen auch mal diskutiert wird, auch in den Handelsgesprächen zwischen USA und China. Nichtsdestotrotz haben die Amerikaner unlängst erst die Zinsen gesenkt, auch auf Druck des Präsidenten, sodass man auch sagen könnte, in diesem Zuge hat dann auch die chinesische Währung sogar leicht zwischendurch aufgewertet gegenüber anderen Währungen. Und so schaukelt sich das eben auch ein Stück weit wieder her. Und an dieser Stelle ist ein Vehikel, dann eben auch die Währung ein Stück weit zu einem Anpassungsmechanismus zu machen. Als große Waffe, als einseitig große Waffe erwarten wir das in den kommenden Wochen und Monaten nicht.
Sagt Holger Bahr. Er ist Volkswirt bei der DK Bank, der Fondsgesellschaft der Sparkassen.
Ja, soweit eine Einschätzung, ob dem Zollstreit zwischen den USA und China nun ein Währungskrieg folgt. Bleiben wir, Herr Busen, bei den Währungen. Wie schlägt sich der Euro in diesem Umfeld?
Der wertet etwas auf gegenüber dem Dollar, steigt wieder in Richtung 1,12 Dollar auf jetzt gerade 1,11 Dollar.
Wenn die Stimmung auf dem Aktienmarkt schlecht ist, dann sucht sich das Geld oft Anlagemöglichkeiten, die als sicher gelten, wie Staatsanleihen oder auch Gold. Ist das derzeit auch zu beobachten?
Und wie? Der Goldpreis steigt um 21,10 Dollar pro Feinunze auf 1.457,15 Dollar. Und bei den Staatsanleihen, dann kann ich auch heute einen neuen Rekord melden, einen Minusrekord bei der Umlaufrendite. Das ist der durchschnittliche Zinssatz, den alle deutschen Staatsanleihen zusammengenommen haben. Diese Umlaufrendite sinkt auf minus 0,54% heute.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen noch auf Einzelbewegungen. Der weltgrößte Konzern für Industriegase Linde hat seine Halbjahresbilanz vorgelegt. Wie reagieren die Anleger?
Mit einem Kursplus bei den Aktien von 1,5%. Er steigt auf 169,80 Euro.
Auffällig war ja heute den ganzen Vormittag über die Kursentwicklung bei der Lufthansa gab. Oder gibt es da einen besonderen Grund?
Ja, es gibt einen Insider-Deal, ein Geschäft eines hohen Managers von Lufthansa, wo die Lufthansa die Pflicht hat, das mitzuteilen. Carsten Spohr, er hat den Kursabsturz der vergangenen Woche genutzt, um jetzt zuzugreifen bei den Aktien. Und zwar für rund 200.000 Euro hat Carsten Spohr Lufthansa Aktien gekauft. Da springen jetzt auch viele andere Anleger mit auf. Der Kurs 1% höher bei 14,68 Euro.
Konrad Busen über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Rund drei Viertel der Anlagen, die der deutsche Maschinenbau herstellt, gehen ins Ausland. Das zeigt, wie wichtig ein ungestörter Handel für die exportorientierten Hersteller ist und wie wichtig eine gut laufende Weltkonjunktur, damit eben auch die Nachfrage stimmt. Mit der Weltkonjunktur ist es derzeit aber nicht weit her, mit dem ungestörten Handel auch nicht. Wie schlägt sich da der deutsche Maschinenbau? Heute wurde die Halbjahresbilanz vorgelegt, Brigitte Scholtes berichtet.
9% weniger Aufträge haben die deutschen Maschinenbauer im ersten Halbjahr verbucht im Vergleich zum Vorjahr. Das galt für Orders aus dem Ausland wie aus dem Inland. Gerade eine Investitionsgüterbranche wie der Maschinenbau spürt die aktuellen Unsicherheiten, denn die Weltkonjunktur schwächelt, auch wegen der politischen Verwerfungen wie den Handelskonflikten, dem drohenden Brexit, den Geschäften mit Russland, dem Iran und mittlerweile auch wegen der Spannungen am Persischen Golf. Daneben leidet der Maschinenbau aber auch unter dem schleppenderen Geschäft mit der Autoindustrie, erklärt Olaf Wortmann, Konjunkturexperte des Branchenverbands VDMA.
Das ist unser größter Kunde und die Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Auch da gibt es natürlich dann negative Einflüsse oder Rückkopplungen und die Automobilindustrie ist so groß, dass auch andere Branchen jenseits des Maschinenbaus belastet werden, andere Zulieferer beispielsweise. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass es nochmal indirekte Effekte gibt.
Im Juni aber überraschten Großaufträge aus den Nicht-Euro-Ländern. So konnte das Niveau der Auslandsbestellungen aus dem Vorjahr gehalten werden. Doch die monatliche Betrachtung der Auftragseingänge bringt wenig mittelfristige Erkenntnis, weil diese Zahlen stark schwanken. Der VDMA hatte vor einem Monat schon seine Erwartungen nach unten korrigiert und rechnet nun für das laufende Jahr mit einem Produktionsminus von 2%. Dabei werde es wohl bleiben, sagt Olaf Wortmann.
Im ersten Halbjahr werden wir summa summarum irgendwie uns bei der Nulllinie wahrscheinlich bewegen. Und dann kommt natürlich ein schwaches zweites Halbjahr auf uns zu in der Produktion, weil der Auftragseingang so eine schwache Vorlage gegeben hat.
Die Nachfrage nicht nur nach deutschen Maschinen, sondern auch nach anderen Investitionsgütern war in den letzten Jahren groß, weil viele Schwellenländer stark investiert hatten, erklärt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank. Das aber habe sich jetzt geändert.
Die Investitionen laufen sehr viel langsamer, angefangen von China, aber auch eben weltweit. Und das merken eben die deutschen Firmen sehr stark. Die Sonderkonjunktur ist vollständig zurückgegangen. Wir sind jetzt im Bereich einer langjährigen Normalisierung. Aber der Trend weist weiter nach unten. Und das ist etwas, mit dem die deutsche Industrie eben lange nicht umgehen musste, eben auch mit einer Schwankung, die auch mal nach unten geht.
Der Maschinenbau aber mit seinen 1,35 Millionen Beschäftigten habe sich darauf eingestellt, sagt VDMA-Konjunkturexperte Wortmann. Deshalb sollten sich die schlechteren Aussichten nicht auf die Arbeitsplätze auswirken.
Wir puffern sehr viel ab, beispielsweise über die Arbeitszeitkonten. Und wir haben nach wie vor ja auch einen Bedarf an Fachkräften. Also da bin ich ziemlich optimistisch. Selbst im Juli noch haben 22% unserer Unternehmen gesagt, sie haben Fachkräftemangel. Das heißt, es wird sogar auch das eine oder andere Unternehmen nochmal diese Chance nutzen und gucken, ob sie spezielle Fachkräfte auch einstellen können.
Der VDMA-Konjunkturexperte im Beitrag von Brigitte Scholtes über die Halbjahresbilanz des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Und natürlich muss nicht nur die Konjunktur florieren und der Handel ungestört verlaufen, damit die Maschinenbauer ihre Anlagen verkaufen können. Sie müssen, wie andere Firmen auch, Produkte verkaufen, die gut sind, die pfiffig sind, bei denen Begehrlichkeit geweckt wird. Züge, bei denen dann im Hochsommer die Klimaanlage ausfällt, gehören sicherlich nicht dazu. Um eine Nachfrage zu fördern, müssen Firmen forschen und entwickeln. Und genau diesen Ausgabeposten hat sich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY genauer angeschaut, weltweit. Und was dabei herauskam, das werden wir nun von Sebastian Schreiber erfahren, den ich jetzt in Frankfurt in unserem Börsenstudio begrüße. Herr Schreiber, wer steckt denn das meiste Geld in den Bereich Forschung und Entwicklung?
Das sind mit Abstand Unternehmen aus den USA. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, vielen bekannt unter ihrem alten Namen Ernst & Young, die hat sich die 500 Unternehmen angeschaut, die weltweit am meisten für Forschung und Entwicklung ausgeben. An der Spitze dieses Rankings steht der Versandhändler Amazon. Nach der Studie von EY hat das Unternehmen aus Seattle umgerechnet 24,4 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben 2018. Auf Amazon folgt dann der Google-Mutterkonzern Alphabet. Der hat laut der Studie im vergangenen Jahr umgerechnet fast 18,2 Milliarden ausgegeben und Amazon und Alphabet haben 2018 dabei ordentlich draufgepackt, zugelegt. Beide haben im Vergleich zum Vorjahr fast 30% mehr für die Innovationskraft ausgegeben.
Da war ja jetzt bislang kein europäisches und kein deutsches Unternehmen dabei. Wird denn im Land der Dichter und Denker nur noch gedichtet?
Nein, da kümmert man sich durchaus auch um neue Produkte und Technologien. Nur in den USA und in Japan haben die Konzerne der Studie von EY zufolge mehr dafür ausgegeben. Vor allem die deutschen Autokonzerne sind da vorne mit dabei. Volkswagen steht weltweit auf Rang 5. Der Autobauer ist mit einem Budget von etwas mehr als 12 Milliarden Euro gelistet. Deutlich ist aber, dass die europäischen Unternehmen in Sachen Forschung und Entwicklung lange nicht so stark wachsen wie die Konkurrenz. Gucken wir uns das mal genauer an. Deutsche Unternehmen haben im Vergleich zum Vorjahr 9% mehr für die Entwicklung ausgegeben, Unternehmen aus den USA 12% und ganz vorne China, da haben die Konzerne ein Plus von 23% verbucht. Manche haben da Sorge, dass deutsche und europäische Konzerne langfristig abgehängt werden und in Sachen Innovationskraft international einfach nicht mehr mithalten können.
Und woran liegt es, dass die Unterschiede zur Konkurrenz in den USA und in China derzeit so groß sind?
Also laut der Studie liegt das an den konjunkturellen Unterschieden in den einzelnen Regionen. Vor allem die US-Unternehmen profitieren von einer guten Wirtschaftslage. Sie machen mehr Umsatz und können demnach auch mehr in den Bereich Innovation stecken. Interessant ist, gemessen am Umsatz der Unternehmen sind die Ausgaben stabil geblieben. Im Schnitt gaben Unternehmen im vergangenen Jahr 5,2% ihres Umsatzes für Forschung und Entwicklung aus. Genauso fiel wie auch 2017.
Geht denn aus der Studie auch hervor, in welchen Bereichen besonders viel investiert wird, also wo viel Zukunftspotenzial gesehen wird?
Das sind ganz klar Unternehmen aus dem Bereich der Digitalisierung, also IT- und Technologiekonzerne, die sind auf den vorderen Plätzen häufig vertreten und sie treiben der Studie zufolge die Ausgaben für neue Produkte in die Höhe. Traditionell am stärksten wird aber in einem anderen Industriezweig investiert, das sind die Pharmakonzerne und Konzerne aus dem Bereich Biotechnologie.
Sebastian Schreiber über eine Studie zu den Ausgaben für Forschung und Entwicklung internationaler Konzerne. Das Bundesfinanzministerium geht davon aus, dass die von Europa nominierte Kandidatin Kristalina Georgieva neue Chefin des Internationalen Währungsfonds wird. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Birgit Becker.
Kristalina Georgieva ist 65 Jahre alt und das Alter war als Argument gegen die Nominierung vorgebracht worden. Den IWF-Statuten zufolge müssen Bewerber zum Zeitpunkt der Kandidatur jünger als 65 sein. Das Finanzministerium betonte nun ebenso wie eine Regierungssprecherin, dass das Alter der Bulgarin kein Hindernis sein werde, auch wenn die IWF-Statuten deshalb angepasst werden müssten. Im Konflikt um die Frage, ob Europa unter deutscher Beteiligung zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus eine Militärmission einrichten soll, hat der CDU-Politiker Peter Bayer auf die ökonomische Bedeutung dieser Route hingewiesen. Bayer, der Koordinator für die transatlantischen Beziehungen der Bundesregierung ist, erklärte im Deutschlandfunk:
Wir haben pro Woche ungefähr 4 bis 6 unter deutscher Flagge fahrende Handelsschiffe, die an der Straße von Hormus passieren. Und mich wundert es schon, dass wir erst nach einiger Zeit jetzt uns offenbar Gedanken auch öffentlich darüber machen, wie wir denn diese Schifffahrt sichern wollen. Stichwort maritime Sicherheit. Wir haben ein wirtschaftliches Interesse und ich glaube, es steht uns gut zu Gesicht, in Deutschland, Europa, auch unabhängig von der amerikanischen Anfrage, darüber nachzudenken, wie können wir denn hier Sicherheit schaffen für unsere Interessen dort.
Einer von den USA geführten Mission will sich Bayer allerdings nicht anschließen. Er plädiert für eine europäische Mission, die politisch aber auch umstritten ist. Der US-Finanzinvestor KKR kann bei Medienkonzern Axel Springer einsteigen. Mehr als 20% der Springer-Aktionäre hatten das Übernahmeangebot von KKR fristgerecht bis zum vergangenen Freitag angenommen, teilte Springer mit. Das hatte KKR zuvor zur Bedingung für seinen Einstieg gemacht. Der Investor hat sich ja bekanntlich mit der Verlegerwitwe Friede Springer und dem Vorstandschef Matthias Döpfner verbunden. Und zusammen kommen sie nun auf fast 70% an Axel Springer. Am Mittwoch soll mitgeteilt werden, wie hoch genau die Zustimmungsquote der anderen Aktionäre ist.
Birgit Becker mit den Wirtschaftsnachrichten. Die britische Großbank HSBC wollte heute ihre Halbjahresbilanz vorlegen. Das war vorab bekannt. Nicht bekannt war dagegen, dass vorher, vor der Vorlage des Geschäftsverlaufs, kurzfristig der Vorstandschef gehen musste, wie es derzeit aussieht. John Flint verlässt nach nur 18 Monaten das größte europäische Geldhaus. Mehr dazu aus London von Corbinian Frenzel.
Die Nachricht vom Rückzug des Vorstandschefs kommt überraschend. Vor allem vor dem Hintergrund guter Zahlen, die HSBC zum Halbjahr vorlegen kann. 12,4 Milliarden Dollar Gewinn vor Steuer und damit ein Plus von 16%. Auch die Einnahmen steigen in den ersten 6 Monaten um 8% auf 29,4 Milliarden Dollar. Nichtsdestotrotz endet die gemeinsame Zeit von John Flint und Europas größter Bank abrupt. In beiderseitigem Einvernehmen zwar, wie es in einer Erklärung der Bank heißt, doch nach Einschätzung von Analysten dürften hinter der Entscheidung vor allem Unstimmigkeiten über den weiteren Kurs der Bank stecken. Offiziell klingt es so: Eine Veränderung an der Spitze sei nötig angesichts des herausfordernden globalen Umfeldes. Das erklärte der Aufsichtsratschef der britischen Bank, Mark Tucker.
They felt that Flint is not the man for the job, given all these mounting headwinds.
Er ist nicht mehr der Richtige für diesen Job. Zu dieser Erkenntnis ist man im Aufsichtsrat der HSBC offenbar gekommen, analysierte Russell Ward, Bloomberg-Finanzkorrespondent in Tokio. Der scheidende Chef hatte vor allem ins Asiengeschäft investiert, ebenso wie in die USA. Zwei zunehmend riskante Spielfelder sollte sich der Handelskrieg zwischen Washington und Peking zuspitzen. Gerade im chinesischen Geschäft könnte aber ein weiterer Faktor eine Rolle spielen für den überraschenden Wechsel.
But there is a Huawei thing going on at the same time.
Es könnte mit Huawei zusammenhängen, so die Vermutung des Börsenexperten der BBC, Dominic O'Connell.
HSBC did an internal investigation of Huawei and provided the key information, the links to Iran.
HSBC hatte die US-Behörden mit zentralen Informationen über den Konzern versorgt. Die sollen die Grundlage gewesen sein für die Verhaftung von Meng Wanzhou. Zhu, der Tochter des Firmengründers von Huawei, mit dem Vorwurf, die Iran-Sanktionen unterlaufen zu haben. Ich vermute, dass Peking nicht begeistert war und China ist der wichtigste Markt für die HSBC. Spekulationen zum Ende einer Karriere. John Flint war erst im Februar 2018 an die Spitze der Bank gerückt. Ähnlich wie deutsche Bankchef Sewing war der 51-Jährige eine Lösung aus den eigenen Reihen. Flint hatte vor 30 Jahren bei der HSBC angefangen und war dem Geldhaus ein Berufsleben lang treu geblieben. Jetzt also der Abschied, der ihm, so Flint in einer schriftlichen Erklärung, schwer falle. Es sei aber die richtige Zeit für eine Veränderung. Übergangsweise wird Noel Quinn, der Leiter des globalen Einlagen- und Kreditgeschäftes der HSBC, die Bank führen, bis ein neuer CEO gefunden ist. Dem drohen dann nicht nur Risiken in Fernost, sondern vor allem vor der eigenen Haustür. Wie chaotisch könnte der Brexit werden, wenn er, so wie von Premierminister Boris Johnson vorangetrieben, möglicherweise sogar ohne ein Abkommen mit der EU geschieht? Das Risiko, dass auch die Banken in Schieflage geraten könnten, hält der Zentralbankchef im Interview mit Radio 4 allerdings für gering.
Since the Bank of England's been working for 3 years on no deal preparations, we have the financial sector ready.
Wir arbeiten seit 3 Jahren an den Vorbereitungen selbst für einen No-Deal Brexit. Insofern ist der Finanzsektor vorbereitet, sagte Mark Carney.
Unruhige Zeiten bei HSBC, der größten europäischen Bank, Corbinian Frenzel, berichtete. Und um 13.56 Uhr kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. In den Kommentaren geht es, wie schon einmal in den Kurznachrichten, unter anderem um die Nominierung der Bulgarin Georgieva für das Amt der Direktorin des Internationalen Währungsfonds.
Nach Auffassung der Süddeutschen Zeitung hat sie diese vor allem dem französischen Präsidenten zu verdanken. Macron schafft mit Brachialgewalt Abhängigkeiten. Zum ersten Mal wurde kein Konsens über den EU-IWF-Kandidaten erreicht. Paris setzte eine Kampfabstimmung an. Dabei kam Georgieva nicht mal auf die unangefochtene Mehrheit. Drastischer kann Europa seine Zerrissenheit der Welt kaum vorführen. Dieser Gewaltakt belastet zunächst die Kandidatin selbst. Kristalina Georgieva erwarb sich als Weltbank-Vize und Brüsseler Haushaltskommissarin einen guten Ruf. Nun startet sie mit dem Makel, dass Europa nicht geschlossen hinter ihr steht. Zudem muss für die bald 66-Jährige die IWF-Altersgrenze geändert werden. Beides erschwert Georgievas Stand bei den Schwellenländern, die westliche Dominanz satt haben. Der Tagesspiegel aus Berlin hebt die Verdienste der Kandidatin hervor. Georgieva gilt als prädestiniert für den Top-Job beim IWF. Durch ihre Arbeit bei der Weltbank weiß sie, wie man eine internationale Institution leitet. Außerdem kann sie mit Geld umgehen. Doch trotz dieser Qualifikationen ist ihre Nominierung umstritten. Erst nach diversen Telefonaten konnten sich die EU-Finanzminister auf die Personalie verständigen. Das Problem? Georgieva ist eigentlich zu alt für den Job. Eine Senkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets wird wahrscheinlicher, nachdem sowohl aus der Union als auch von der SPD Zustimmung signalisiert wurde. Der Mannheimer Morgen schreibt dazu, das wäre dann schon mal ein Anfang, viel mehr aber nicht. Die Fahrkarten würden zwar billiger, aber auf keinen Fall so, dass der Zug mit Billigfliegern konkurrieren kann. Und die Bahn hat noch andere Probleme. Das Schienennetz muss instand gesetzt werden. Im Fernverkehr fehlt es an Zügen. Neue Züge lassen sich freilich nicht an jeder Ecke kaufen. Die Stuttgarter Nachrichten befürchten, mehr Fahrgäste allein würden die Lage derzeit verschärfen. Die Bahn eilt von Fahrgastrekord zu Fahrgastrekord. Leider steigt auch eine andere Tendenz. Die Zahl der Verspätungen ist zu hoch. Es hapert an der Infrastruktur und am Personal. Wer erreichen will, dass Menschen dauerhaft auf die Bahn umsteigen, der muss für einen konkurrenzfähigen Verkehrsträger sorgen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Stefan Römermann begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Gespräch über Internetkriminalität. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.